fragst du dich auch manchmal, wie das erste Baby also sein wird oder du bist vielleicht mittendrin? Dann bist du richtig bei dem echten Mamas Podcast. Ich bin Miriam, Mama von 2 Kindern und Co-Gründerin von Echte Mamas. Wir sind die größte Social Community für Mütter und ich freue mich über alle Mamas, die jeden Tag unsere Website besuchen und sich auf unseren Social Media Kanälen austauschen. Dieser Podcast wird gesponsert von Ernstings Family, dem Modeexperten für die ganze Familie. Ernstings Family kennt ihr vielleicht von den Filialen aus eurer Stadt, aber es gibt auch einen riesigen Online-Shop. Als Mama darfst du ja nicht nur für dich, sondern auch für dein Baby shoppen. Besonders zu empfehlen sind die süßen Babyklamotten aus der Topo Mini Pure Collection. Die bietet alles, was dein Baby braucht. Strampler, Bodys, Kleidchen und super hübsche Sets. Und wenn du jetzt ausgewählte Teile aus der Kollektion shoppst, gibt es sogar einen Babybeutel aus Stoff kostenlos dazu. Und wie der Name Pure Collection schon sagt, sind die Anziehsachen pur. Also aus Bio-Qualität, nämlich 100% Bio-Baumwolle. Dabei handelt es sich nicht um irgendeine Bio-Baumwolle, sondern eine mit GOTS-Gütesiegel. Ein strenger Standard für ökologische und sozial verantwortliche Textilproduktion. Das ist super, denn da weiß man, dass die Produkte nicht nur gut für die zarte Babyhaut, sondern auch für die Umwelt sind. Das alles gibt es jetzt online bei Ernstings Family und natürlich noch vieles mehr. Denn sogar schon werdende Mamas werden bei Ernstings Family fündig. Online bietet die Gina Mama Kollektion praktische und stylische Umstandsmode. Die Hosen und Oberteile schauen alle lässig aus und sind selbstverständlich super bequem. Ob nun auf dem Sofa oder unterwegs. Also schaut auf demnächst mal im Ernstings Family Online Shop unter www.ernstings-family.de vorbei. Wir wünschen euch jedenfalls viel Spaß beim Einkaufen. Heute treffe ich 2 aus der Community und zwar Lisa und Katharina. Sie haben selbst ein Blogmagazin Stadt-Land-Mama. Die beiden schreiben aber nicht nur gemeinsam, sondern sie sind auch langjährige Freundinnen und Mütter von 6 Kindern. Also jede von den Mamas hat 3 Kinder. Jetzt haben die 2 auch noch ein Buch geschrieben, das heißt Wow Mom, der Mama-Mutmacher fürs erste Jahr mit Kind. Und da sind sie natürlich die perfekten Gesprächspartner, um genau über die Höhen und Tiefen des ersten Babyjahres zu sprechen. Sie wissen, was da so passiert im Kopf und im Leben. Und hier auch gleich meine erste Frage. Wie ist es euch denn Lisa und Katharina so ergangen im ersten Babyjahr? Ich habe mal 3 Wörter rausgesucht. Müde, glücklich oder unsicher? Auf welches springt ihr sofort an?
Ich glaube, ich war sehr unsicher. Ich glaube, unsicher wäre das, was ich ausnehmen würde.
Also auf meiner Geburtsanzeige stand übermüdet, überglücklich. Nee, übermüdet, überfordert, überglücklich. Ich glaube, ich habe irgendwelche 3 Üs erfunden für die Geburtsanzeige, weil ich glaube, dass es ein Zusammenspiel von allem ist, was uns. Es ist ja einfach krass, Mutter zu werden. Und dieses Zusammenspiel an Emotionen, das einen da
überrollt.
Es kann überfordernd sein, es kann beflügelnd sein. Es ist auf jeden Fall in alle Richtungen extrem.
Okay, das findest du auch, hattest du auch so empfunden,
Katharina? Besser kann ich nicht ausdrücken. Genau so ist es.
Ihr habt jetzt Kinder, die schon ein bisschen älter sind, auch in der Schule, aber ihr sprecht ja jetzt speziell in eurem neuen Buch Wow Mama zum Thema erstes Babyjahr. Es hat euch also nachweislich geprägt.
Absolut, genau. Also in unserem neuen Buch Wow Mom geht's im Grunde vor allem um die Gefühle der Mutter, weil wir sagen, dieses Geschenk zur Geburt, das geht ja meist ans Kind. Also ein neuer Body, eine Rassel und so weiter. Und wir haben gesagt, es braucht auch etwas für die Mütter, denn die Mütter werden viel zu wenig gesehen in diesem ersten Jahr. Das, was sie da leisten, ist einfach der Burner. Es ist einfach der Brüller. Und diese Anerkennung und Wertschätzung, die man sich selbst gewünscht hätte, die versuchen wir eben mit Wow Mom zu geben. Deswegen haben wir es auch Mutmacher genannt in der Unterzeile, weil wir einfach da so quasi als Freundin um die Ecke agieren wollen, die Schulterklopfen macht und sagt, alles wird gut und du fühlst dich vielleicht ab und zu einsam und furchtbar alleingelassen und abgehängt von den anderen, aber alles wird gut und man kann sich auch mit all den positiven Geschichten im ersten Jahr hochziehen in den etwas schwächeren Phasen.
Mhm. Und wie ging es dir so? Also du hast auch dieses Über-Über-Über-Gefühl im ersten Jahr gehabt, dass du sagst, sowas hast du nicht gekannt.
Ich glaube, das geht jedem so. Man nimmt sich ja ganz viele Sachen vor, wie man so sein will als Mutter, wie das Kind zu sein hat, wenn es noch nicht da ist. Und dann kommt das Kind und stellt irgendwie die gesamte Welt auf den Kopf. Ich finde, es ist eine totale Achterbahnfahrt. Es geht immer wieder hoch und runter. Jeder von uns hat unglaubliche Höhen und Tiefen in diesem ersten Jahr. Und genau darum soll es gehen. Und natürlich war ich überglücklich über die Geburt meines Kindes, aber gleichzeitig fand ich, dass mein Leben sich so geändert hat und so eine neue Wendung bekommen hat, wie ich das in dem Ausmaß nicht kannte vorher.
Dann erzähl doch mal, wie war es denn bei deinem ersten Kind so? Da ist es ja am allerneuesten.
Das glauben wir auch. Wir glauben tatsächlich, dass sich das Leben einer Frau eigentlich kaum noch mal so verändert, wie wenn sie das erste Kind bekommt. Weil die meisten von uns sind einfach heute gut ausgebildet, stehen mit beiden Beinen im Job und sind auch gewöhnt, für jedes Problem irgendwie eine Lösung zu erarbeiten. Also wir werden heute Bundeskanzlerin, wir können zum Mond fliegen, also wir können irgendwie alles schaffen und auf einmal hat man ein Bündel im Arm, das schreit einen an, obwohl man die Windel gewechselt hat, obwohl man sicher ist, es kann keinen Hunger haben und man weiß nicht, wie kriege ich das jetzt ruhig und warum gelingt mir das nicht, obwohl ich sonst viel komplexere Aufgaben ganz toll gelöst habe. Und ich glaube, also das war mein Hauptproblem eigentlich, dass ich immer dachte, Mensch, bisher habe ich für alles irgendwie eine Lösung gefunden und jetzt stehe ich da und ja, deute hauptberuflich Windelinhalte und irgendwie weiß gar nicht mehr, was mein Leben vorher so ausgemacht hat.
Ging es dir gleich am ersten Tag so? Also im Kreißsaal geht es ja dann los, wenn es
Kind im Arm liegt. Nein, im Kreißsaal ist es natürlich so, dass man einfach, das sind ja auch diese kleinen Hormonbiester, die einem dann irgendwie ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Man ist natürlich unglaublich dankbar. Ich hatte eine ganz schwere erste Geburt und war einfach eigentlich nur froh, als es alles vorbei war und das Kind und ich gesund waren. Aber ich hatte schon Probleme damit, gleich in die neue Rolle reinzuwachsen. Also ich weiß, dass ich meinem Mann mal nach 4 Wochen gesagt hat, also wenn jetzt jemand kommt und sagt, sie haben das super gemacht, aber das war nur alles ein Spaß und wir nehmen das Baby jetzt wieder mit, dann wäre es vielleicht auch so für mich okay. Also ich habe ganz lange gebraucht, um in diese neue Rolle reinzuwachsen und habe mich deswegen auch ganz schlecht gefühlt und ich weiß, dass es anderen Müttern auch so geht und dass sie sich auch schlecht fühlen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, mal zu sagen, es gibt eben auch Frauen, die brauchen ein bisschen, um in diese neue Rolle reinzuwachsen. Niemand ist gleich von Anfang an perfekt in dieser Sache. Muss man ja sowieso nicht. Eigentlich ist niemand irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt perfekt. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, auch den Druck daraus zu nehmen, dass nicht jede Mutter von Beginn an einfach nur noch rosarote Herzchen in den Augen hat. Ja. Sondern dass es eben auch erlaubt es mal wütend zu sein aufs Baby oder auf den Partner, dass man mal traurig ist, dass man mal sich auch zurücksehnt nach seinem alten Ich. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass man das frisch gebackenen Müttern einfach sagt, das ist total okay, dass du dich so fühlst. Das
ist ja oft noch ein Tabu, weil jeder denkt, jede Mama, wenn sie das Kind hat, muss ja erstmal nur genau. noch glücklich sein in den ja. ersten Monaten.
Wer hat dieses Gerücht eigentlich erfunden? Das müssen wir. Ja. Dann würde es uns allen besser gehen. Also, da muss ich sagen, ich war relativ schnell in der Rolle drin. Das haben wir ja. so ein bisschen anders erlebt beim ersten Kind. Also, mir hätte das keiner mehr abnehmen können, nicht eine Minute, weil mir auch die Geburt so aus der Hand genommen wurde. Also, ich hatte das mit Geburtshaus geplant und das war dann auch bis zu den Presswehen super und dann gab es einen Geburtsstillstand und Krankenwagen und dann Vollnarkosen, Kaiserschnitt und so und unfreundliche Krankenhausmitarbeiter, die mich gezwungen haben, da in so einem Stillraum mit anderen Frauen mit nackten Brüsten an so einer Maschine zu sitzen. Also wie wirklich, also ich fühlte mich so entwürdigt. Und ich hatte damit viel mehr zu kämpfen, dass ich mir vorgestellt hatte, dass das alles, also ich hatte so ein Riesenvertrauen in meinen Körper und wusste, ich kriege dieses Kind da raus. Und dann hat das nicht geklappt. Ich habe damit nicht gerechnet. Und auch da, der Verarbeitungsprozess war so wichtig und den hätte ich alleine auch nicht hinbekommen. Und das ist ja auch, was wir mit dem Buch sagen. Wir müssen zusammenhalten, wir brauchen andere Leute. Niemand schafft diese Aufgabe alleine. Niemand.
Und du bist auch nicht die Einzige, die das jemals so zum ersten Mal auf der Welt gefühlt hat.
Also ich war fast stalkend zu meiner Hebamme und habe gesagt, erzähl mir nochmal den Geburtsverlauf. Erzähl mir nochmal, warum es nicht geklappt hat. Erzähl mir nochmal, was ich hätte anders machen können. Und dann hat sie irgendwann gesagt, nein, du hättest nichts anders machen können. Es ist so gewesen, wie es war und dein Kind war ein Sternengucker und kam deswegen nicht raus und hat die letzte Drehung nicht gemacht. Das muss überhaupt nicht mit dir zu tun haben. Aber diesen Druck, dass du... Ja. Also den konnte mir meine Hebamme total gut nehmen und deswegen sagen wir immer, mein Gott, holt euch Leute, denen ihr vertraut und die euch durch diese Situationen auch helfen können, weil es selbst wenn die Geburt super lief, es braucht ja trotzdem Verarbeitung. Genau, man muss das Erlebte ja irgendwie verarbeiten und da können einem andere schon sehr gut helfen.
Katharina, was hat denn dir geholfen, dich dann in deiner Mutterrolle mehr zurechtzufinden?
Ehrlich gesagt nur die Zeit. Also oder bei mir ist ganz viel über Zeit passiert. Einfach, weil ich gemerkt habe, jeder Tag bringt mir neue Erkenntnisse und jeden Tag lerne ich mein Baby besser kennen. Und umso besser wir uns kennenlernten, umso mehr konnte ich mich drauf einlassen. Und das Bonding war einfach irgendwann da. Und das lief ganz viel über Zeit. Und natürlich hatte ich auch eine super gute Hebamme, die mir geholfen hat, die mir viel Unsicherheit genommen hat, die mich unterstützt hat, die gesagt hat, das wird schon, vertraue dir, gib dir Zeit. Ich glaube, dieses gib dir Zeit, das war eigentlich der wichtigste Ratschlag für mich. Nicht, dass ich wieder dachte, es muss von 0 auf 100 alles sofort super laufen, sondern dass man einfach sagt, Mensch, das ist so ein großes großes Ereignis in deinem Leben. Gib dir Zeit, das Ganze zu verdauen. Gib dir Zeit, reinzuwachsen. Gib dir Zeit, Erfahrungen zu sammeln. Gib dir Zeit, dein Kind kennenzulernen. Ja?
Und das geht ja bis heute.
Und das ist bis heute so. Also ich muss immer sagen, am Anfang steht man da, denkt sich, das ist eine Riesenaufgabe und dann geht man Schritt für Schritt und trägt so diesen kleinen Berg ab und irgendwann merkt man, nee, jetzt bin ich wieder einen ganzen Schritt weitergekommen in der Eltern-Kind-Beziehung, aber auch natürlich in der eigenen persönlichen Entwicklung.
Man denkt ja am Anfang, das geht jetzt für immer so. Das bleibt für das immer. Nie wieder werde ich arbeiten können, nie wieder werde ich schlafen können. Das ist ja besonders beim ersten Kind. So, beim zweiten weiß man ja schon, die schlafen bald durch und so weiter. Und was da wirklich helfen kann, ist auch so ein Blick von außen, dass man denkt, okay, ich lebe 100 Jahre. Das ist jetzt ein Jahr von 100, wo ich weniger schlafe. Aber die restlichen 99 oder 98, wenn noch ein Baby nachkommt. Aber die restlichen Jahre werde ich schon wieder schlafen. Also dieses Vertrauen zu haben, dass die Zeit für einen arbeitet. Das ist, glaube ich, ein Ding, das auch heute mit Teenie-Kindern, die ich mittlerweile habe, ist auch dieser Zeitfaktor. Wenn ich mir denke, die Große macht in 5 Jahren Abi, dann kann ich viel besser ertragen, wenn sie mal schlechte Laune hat, weil ich denke, sie ist wenigstens noch da, bevor sie dann ausgezogen ist. Also dieser Zeitfaktor, dieses Vertrauen in, es wird schon alles wieder, das ist, glaube ich, so ein Ding, das man uns im ersten Jahr schon hätte sagen sollen.
Das stimmt.
Oder auch mal die Perspektive wechseln. So wie du gerade erzählt hast, du denkst, in 5 Jahren ist deine Tochter aus dem Haus. Gab es da noch irgendwas anderes, was euch geholfen hat? Zum Beispiel bei dir, Katharina, oder bei dir, Lisa, die Familie, der Partner, oder dass ihr einfach früher wieder raus seid und versucht habt, am in Anführungszeichen normalen Leben wieder teilzunehmen?
Also ich war da sehr konsequent. Wir haben uns ganz früh eine Babysitterin angeschafft und wir haben geguckt, dass wir es wirklich regelmäßig hinkriegen, einfach mal um Block zu laufen oder beim Italiener nebenan einfach mal einen Teller Nudeln zusammen zu essen. Wir sind auch relativ schnell wieder als Paar zusammen alleine ohne Kind und später Kinder in Urlaub gefahren. Da habe ich auch nicht immer nur Verständnis für geerntet, da habe ich viel auch gemeine und verletzende Kommentare bekommen, wie es denn sein kann, dass wir jetzt ohne Kinder wegfahren. Wir waren ja nie 2 Wochen auf Mauritius, sondern waren halt mal 2 Nächte weg. Das hat mir unheimlich gut getan, weil ich das Gefühl hatte, die Gespräche sind was anderes. Wir können ausschlafen, wir können bummeln gehen, wir können mal wieder irgendwie so ein bisschen wirklich nur wir beide sein. Das hat mir unheimlich gut getan. Gleich zu merken, auch diese Seite gibt's noch in mir.
Weil das erste Jahr für die Partnerschaft ja doch
sehr schwierig.
Eine sehr, sehr schwierig ist, wenn man es noch so nennen kann. Denn von dieser Zweier- auf Dreier-Beziehung umzustellen und sich die neuen Rollen zu finden und so weiter. Also wir kriegen wirklich viele Rückmeldungen von Leserinnen, die auch erzählen, dass sie nie so viel gestritten haben wie im ersten Jahr. Einfach, weil alle überfordert sind mit der Situation, weil alles neu ist, weil alles neu ausgefochten werden muss, weil man plötzlich dasteht und sich in eine Abhängigkeit begeben hat. Die meisten Frauen bleiben nun mal beim Kind zu Hause erstmal die ersten Wochen. Und wir sind das ja als gut ausgebildete Frauen auch gar nicht mehr gewöhnt, jetzt so abhängig zu sein oder vielleicht sogar mal nach Geld fragen zu müssen. Ja. Das ist ja entwürdigend. Und wir kommen aus diesem selbstbestimmten Leben und fühlen uns plötzlich so fremdbestimmt. Deswegen richten wir uns auch explizit an Mütter mit unserem Buch, weil wir können uns in Väter gar nicht so hineinversetzen, wie wir das in Mütter können. Und das ist einfach, wir kämpfen ja mit der Plauze nach der Geburt und gucken, wie wir wieder irgendwie in Schuss kommen oder mit den Schwangerschaftsnachwirkungen oder mit dieser Wahnsinnsmüdigkeit, weil wir eben die Einzigen sind, die stillen können. Also wenn es mit dem Stillen klappt, liegt es nun mal an der Mutter, die mitnichte aufzustehen. Und da eine gute Aufteilung zu finden, okay, ich muss halt stillen, aber sobald das Kind gestillt ist, kann der Partner mal eine Stunde rausgehen, damit die Mama schlafen kann. Das muss halt alles neu ausgefochten werden und da... Also viel Sand im Getriebe ist da, glaube ich, in allen Beziehungen dieser Welt.
Also das heißt, euer Partner musste sich dann auch nochmal mit euch hinsetzen, wenn er nach Hause kam nach der Arbeit und ihr habt einfach Dinge nochmal angesprochen.
Mal mehr, mal weniger. Manchmal war man auch einfach zu müde und ist einfach direkt auf dem Sofa eingeschlafen. Und dann ist die Partnerschaft natürlich einfach auch erstmal im Hintergrund, weil man als Frau den ganzen Tag körperlich und emotional so viel für dieses Kind da ist, dass manchmal auch einfach kein Platz und keine Kraft mehr da ist. Und ich glaube, dass auch das normal ist. Solange man sagt, ne, das ist jetzt so, aber es soll nicht für immer so bleiben.
Und die Basis stimmt.
Und die Basis stimmt,
dass man sich immer wieder darauf beruft, dass man auch nicht nur sich zusammensetzt und jammert, sondern auch sagt, Mensch, und heute hat sie das gelernt und hast du gesehen, wie süß das Video wieder war. Und dass man sich so ein bisschen auch auf die positiven Dinge und auf diesen gemeinsamen Stolz beruft. Ja. Weil für Beziehungsarbeit ist wirklich wenig Zeit, ne, in diesem ersten Jahr. Das kommt alles wieder, aber das ist eine Durststrecke, kann man, glaube ich, so sagen. Und ich glaube, dass da viele mit überfordert sind. Dieses Interview mit der Sexualpädagogin, das haben wir auch, die hat so einen schönen Satz gesagt, das haben wir auch als Überschrift genommen, dass die meisten Männer auch gern mit ihren Frauen schlafen, wenn sie sich nicht vorher sexy in Dessous auf dem Bett drapiert haben. Denn vielen Frauen ist im ersten Jahr des Kindes, glaube ich, nicht nach sexy Vamp und Reizwäsche, sondern eher nach
Kuschelsex.
Lass die Finger von mir weg, ich habe 24 Stunden jemanden auf mir drauf liegen gehabt.
Ja. Aber seid ihr denn der Meinung, dass man sich aufs erste Babyjahr vorbereiten kann? Und wenn ja, inwiefern?
Nein. Nein, also ich glaube...
Man merkt schon an der Lücke, dass man drüber nachdenken muss.
Also wir hatten ja alle das Gefühl, wir gehen da super vorbereitet rein. Wir haben ja bislang alles geschafft, dann schaffen wir das auch. Und dann dachten wir, oh,
jetzt wird's doch anders, ja.
Es ist doch echt eine krasse Verantwortung, weil hier geht's ja jetzt nicht um den nächsten Job, sondern um ein Leben, das wir begleiten dürfen. Und um diese Wahnsinnsverantwortung für einen Menschen. Und wir wollen es ja so gut machen wie nie zuvor. Es geht ja hier schließlich um ein Menschenleben. Das ist, glaube ich, etwas, das man nicht nachvollziehen kann. Wir haben sehr gelacht, weil wir uns manchmal auf die Zunge beißen, wenn wir Schwangere treffen und die sagen, boah, ich freue mich so, wenn endlich die Geburt war und ich mal wieder in Ruhe schlafen kann.
Ich kann ja auf dem Bauch, ich kann nicht links, nicht rechts.
Ja. Und dann nicht zu sagen, das mit dem Schlaf könnte schwierig werden, wenn das Baby erstmal da ist, sondern zu sagen, Mensch, ja, freu dich drauf. Einfach nicht die Hoffnung nehmen, dass eine andere Situation vielleicht besser ist. Wer weiß, vielleicht kriegt sie ja auch ein Baby, das immer schläft. Meine Kinder haben das erst mit 3 Jahren getan, mal eine Nacht durchgeschlafen. Aber vielleicht ist ja tatsächlich für die Frau, die gerade vor einem steht, die Schwangerschaft anstrengender als das erste Jahr. Da, finde ich, müssen wir Mütter auch aufeinander aufpassen, dass wir nicht Angst machen, sondern dass wir sagen, ich meine, wir haben auch alle nach dem ersten Kind noch weitere Kinder gekriegt, genau, weil wir es im Großen und Ganzen, wenn man das Ganze sieht, einfach so wahnsinnig toll finden, Mütter zu sein und Kinder zu haben und begleiten zu können.
Also manchmal ist es vielleicht gar nicht so schlecht, ein bisschen naiv an die Sache ranzugehen.
Ich glaube ja. Ich glaube ja.
Also klar, einige Sachen hat man sich vorgenommen und da musste man einfach seine Meinung revidieren. Aber das ist ja auch total okay. Ich meine, es gibt es in jedem Bereich, dass man sagt, ich habe es mir so vorgenommen, dann gehe ich den Weg entlang und dann merke ich, es ist eine Sackgasse, ich muss umdrehen. Das ist ja auch unheimlich lehrreich für einen selbst, finde ich, ja.
Hast du da vielleicht so ein Beispiel oder ein paar Beispiele?
Ich glaube, das klassische Beispiel ist doch das, was wir alle gemacht haben, ist irgendwie ein wunderbares Kinderzimmer einzurichten, für einen Haufen Geld da irgendwelche Babybetten hinzustellen und sich irgendwas die Wände zu tapezieren und dann schläft das Kind keine einzige Nacht in diesem teuren Kinderbett, sondern weil man einfach müde ist, schläft es die ganze Zeit mit im Elternbett. Ich glaube, das ist so das,
ja, was oder sich vornehmen,
habe ich auch gemacht,
sich vornehmen, nie in Kindersprache zu sprechen. Genau. Nein, ich werde vernünftig mit dem Kind reden. Das schafft man einen Tag.
Ich gehe immer, das Baby geht immer mit ins Restaurant, wenn ich da gehe und treffe meine Freunde genauso weiter. Und dann hat man einmal nicht gegessen und das Baby hat das ganze Restaurant vollgebrüllt. Und dann merkt man vielleicht doch nicht so eine ganz gute Idee, das Baby überall zu jeder Tages- und Nachtszeit mit hinzuschleppen. Ne?
Also. Und also bei mir kam eine Woche vor der Geburt eine Zusage. Ich hatte mich im Ausland beworben als Gastredakteurin in Afrika. Praktika bei einer deutschen Zeitung. Und eine Woche vor der Geburt kam die Zusage und ich so, yay, super, jetzt geht die Karriere trotz Kind weiter und das ist ja so toll und wir haben Flüge gebucht und so weiter. Wenn diese Zusage eine Woche nach der Geburt gekommen wäre, ich hätte abgesagt. Ich hätte gesagt, das ist niemals möglich, mit einem Kind über den halben Globus zu fliegen und dann auch noch arbeiten zu gehen. Ich hätte es einfach nicht gemacht. Und das war ganz schön, weil das war dann, dieser Job war erst, als sie 11 Monate alt wurde. Da hatte sich ja dann mittlerweile auch alles eingespielt. Wir sind dahin geflogen. Mein Mann hat Elternzeit genommen. Die gab es damals noch, also es gab noch kein Elterngeld zu dieser Zeit, damals im anderen Jahrhundert, vor 13 Jahren, als sie zur Welt kam. Das war kurz vor der Einführung des Elterngeldes, genau. Hat sich unbezahlten Urlaub genommen. Er musste mittags immer um die gleiche Palme schieben, hat mal gesehen, wie mein Alltag so aussieht, hat sich abends gefreut, wenn ich nach Hause kam und er den Schlüssel hörte und sagte, jetzt kann ich endlich nachvollziehen, was du immer meintest. Weil es ist ja auch so schwierig, dem Partner zu vermitteln, warum man so fertig ist. Warum? Also weil das ist ja diese komplette Über- und Unterforderung gleichzeitig. Dieses, man hat den ganzen Tag zu tun, schafft aber eigentlich nichts. Nicht. Das ist ja dieses Gefühl, das einen so zermürben kann, weil der Schreibtisch wird nie leer. Es wird immer die nächste Windel kommen, Tag und Nacht. Man weiß ja irgendwann gar nicht mehr, ob hell draußen oder dunkel, es ist alles egal. Alles ist nur noch ein einziger Brei. Solche Situationen erleben wir alle. Und also manchmal spielt das Glück für einen und dann kommt die Zusage vor der Geburt und dann kann man sagen, ja klar, schaffe ich alles. Und dann schafft man es am Ende aber ja auch.
Also das heißt eigentlich, ihr wünscht euch im ersten Babyjahr, dass vor allen Dingen sich Mamas Hilfe suchen, oder? Und jetzt werden über die Hebamme
ganz
vorher
schwieriges
gesprochen,
Thema, ne?
Aber auch über die Männer, wenn die Männer ja gar nicht wissen, was wir zu Hause so richtig machen den ganzen Tag, können sie es ja auch schlecht nachempfinden.
Also ganz schwieriges Thema war für mich Hilfe annehmen. Mhm. Also es sagen ja alle Freunde, Mensch, soll ich dir mal einen Eintopf kochen? Und du denkst, mein Gott, ich muss das doch irgendwie hinkriegen,
alle anderen selbst doch auch
zu kochen.
Hin, ja.
Und da einfach ja zu sagen, ja. Ich würde mich über deinen Eintopf wirklich sehr freuen. Oder wenn du mir beim Einkaufen einfach die Flasche Sprudel mitbringst. Sich einzugestehen, dass man diese Hilfe annehmen darf und kann, ohne als gescheitert dazustehen. Das war für uns
und
beide,
glaube
ich.
Und ohne sofort eine Gegenleistung zu bringen.
Genau.
Weil ich habe dann ganz oft gesagt, okay, und wenn ich dann das nächste Mal gehe, bringe ich dir auch was mit. Dann sagt auch eine Freundin, brauchst du nicht. Nee, alles
genau.
Gut. Lass es einfach mal zu. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema.
Aus solchen Situationen entsteht solche Dankbarkeit. Das muss, also nie hat mir jemand so viel Dankbarkeit ins Leben gespült wie meine Kinder. Für die Freundin, die sonntags kam und einfach mal geschuckelt hat oder mich einfach mal in den Arm genommen hat oder die Mütterpflegerin, die mir einfach so eine Hotstone-Massage verpasst hat, weil sich ja den ganzen Tag noch niemand um mich gekümmert hat.
Ja.
Also dieser Dankbarkeitsfaktor, das ist schon einer der sehr positiven Erfahrungen, die wir als Mütter gemacht haben. Also man kann diese Chance auch nutzen. Wir haben ja auch ein Kapitel extra, ich bin so dankbar, genannt. Genauso wie man auch diese Auszeit aus dem Job mal nutzen kann, um zu gucken, ist das eigentlich noch das, was ich immer wollte? Weil in diesem Hamsterrad, in dem man vor den Kindern ist, kriegt man diesen Außenblick nicht. Und dann kann man sich wirklich mal Gedanken machen. Man ist ja nun mal viel wach und kann sich Gedanken machen, will ich für diese Chefin eigentlich noch arbeiten? Ist das überhaupt noch? Würde ich für diese Chefin mein süßes, kleines Kind in eine Fremdbetreuung geben?
Ja.
Wirklich, lohnt sich das? Also, dass man auch so ein bisschen aufrechnet und denkt, nee, eigentlich für die nicht. Und mache ich mich jetzt selbstständig? Oder was wollte ich eigentlich jemals im Leben? Also, man kann diese Auszeit auch für sich nutzen, um neue Chancen zu ergreifen. Und wir kennen unglaublich viele, wir haben durch Stadtland Mama ja wirklich viel Kontakt zu Müttern. Wir kennen unglaublich viele, die dann sich selbstständig gemacht haben oder die gesagt haben, ich habe mir schon immer ein Pferd gewünscht. Ich habe jetzt 5 Jahre für dieses Kind gearbeitet. Jetzt bin ich dran und jetzt kaufe ich mir mein Pferd. Oder die einfach dadurch dann dazu gekommen sind, sich ihre Träume zu erfüllen. Nicht nur im Joblichen, sondern vielleicht auch einfach, weil sie jetzt eine Yoga-Ausbildung machen als Trainerin oder was auch immer das Herz begehrt. Also, dass man auch, obwohl man sich selbst so ein bisschen verloren hat über die ersten Jahre vielleicht, dann wirklich auch mit Krawumms wieder zurück zu sich selbst kommt und sieht, aha, das tut mir gut und davon brauche ich jetzt mehr.
Und die ganzen neuen Skills habe ich durch meine Mutterschaft auch dazu gewonnen, ne?
Absolut.
Also wir glauben ja auch ganz fest, dass die Mutterschaft uns in ganz vielen neuen Bereichen fördert und fordert und dass wir dadurch ganz viele positive neue Eigenschaften auch einfach mitbekommen.
Absolut. Ich glaube, man muss besser organisiert sein.
Genau, so ist es.
Wir bräuchten hier jetzt eigentlich einen Mann in der Runde, der so ein bisschen dagegen hält.
Ich glaube auch, es gibt kaum jemanden, der besser organisiert ist als Mütter, der effizienter arbeitet, der es schafft, so viele unterschiedliche Bedürfnisse auf einmal irgendwie in der Luft zu halten.
Und wenn ihr zum Beispiel, sag ich mal, in der Lage wart, dass ihr sehr verzweifelt wart oder euch sehr einsam gefühlt habt, was waren denn so Dinge, die euch geholfen haben, aus diesen Tiefs wieder rauszukommen? Waren es Gedanken oder war es Dinge, die ihr wirklich umgesetzt habt?
Also wir haben da tatsächlich einen wunderschönen Gastbeitrag von einer Kinderärztin, die sagt, sie hat, wenn sie schwierige Situationen hat, hat sie ein Codewort im Kopf. Und da haben wir tatsächlich jetzt auch hier so ein Mitmachelement im Buch, wo man sein eigenes Codewort reinschreiben kann. Bei dieser Ärztin ist das Kaiserschmarrn. Mit Kaiserschmarrn verbindet sie Wärme, Puderzucker. Also sie verbindet damit was Schönes. Und wenn sie in einen Stau gerät, obwohl sie gerade auf dem Weg in ein wichtiges Bewerbungsgespräch ist, dann führt sie sich dieses Wort in den Kopf oder denkt an dieses schöne Wort und damit geht schon ihr Blutdruck wieder runter. Sie sagt also, so ein Codewort kann einem helfen in so einer Situation. Oder wir haben eine Dame von einer Mutter-Kind-Kur-Klinik interviewt, die sagte, genehmige dir Erlauber, sie nennt es Erlauber, also einfach die 20 Minuten, die ich für meinen Kaffee brauche oder die ich für meine Zeitschrift oder für meinen Podcast brauche, für diesen Podcast hier zum Beispiel, die nehme ich mir und die lasse ich mir von niemandem versauen, egal wie dreckig die Spüle wieder aussieht, das ist meine Zeit. Also, dass man sich kleine Oasen im Alltag schafft. Es muss gar nicht das große Ding sein, es muss nicht eine Woche Wellnessparadies sein. Ich glaube, dass man jeden Tag eine so eine kleine Sache mindestens für sich selber tun sollte, weil unsere Akkus dürfen nicht leer werden. Wir müssen, und das würden wir wahrscheinlich im ersten Jahr beim nächsten ersten Kind im ersten Jahr anders machen, dass wir egoistischer sind, dass wir uns selber nicht immer nur zurücknehmen, dass wir auf uns selber aufpassen und auf uns achten, damit wir weiter funktionieren können, um den Laden am Laufen zu halten.
Weil das egoistisch sein ist ja bei uns eigentlich sehr negativ behaftet, ne?
Also genau,
man
so
denkt
ist
man
es
gleich an arrogant, man kümmert sich nur um sich, aber wie versteht ihr den Begriff?
Naja, Lisa, jetzt erzähl mal das Gleichnis aus dem Flugzeug.
Genau, das Gleichnis aus dem Flugzeug ist ja, also bei Druckverlust immer erst sich selber die Atemmaske aufsetzen, um anderen helfen zu können. Was tun wir als Mütter? Wir helfen anderen. Und wir müssen erst gucken, dass wir überleben. Und erst dann dürfen die anderen kommen. Und das haben wir so nicht gelernt. Das haben wir als Frauen so nicht gelernt. Wir geben eher unser letztes Hemd für jemanden anders, als auf uns zu gucken. Und deswegen haben wir auch, wir haben ein Mitmachelement, wo wir Frauen dazu im Buch auffordern, mal aufzuschreiben, was sie heute an diesem Tag besonders gut gemacht haben.
Weil wir dazu nämlich eigentlich neigen, immer zu sagen, ich habe schon wieder nicht geschafft, die Waschmaschine anzuschalten.
War ich nicht
und das war ich nicht gut. Und hier habe ich versagt.
Und den Mann habe ich angemeckert.
Genau. Und ich glaube, wenn man sich auch ab und zu einfach mal vor Augen führt, was man wirklich den ganzen Tag geschafft hat, dann ist das wirklich schon mal eine Menge und kann im Kopf ganz viel bewirken.
Sind ja auch ganz klein, müssen ja klein, können ja auch kleine Dinge sein.
Ganz absolut. Immer klein anfangen, weil für große Sprünge reicht's auch einfach von der Kraft her, nicht im ersten Jahr mit Kind.
Ja. Wir haben jetzt gehört, das erste Babyjahr ist sehr viel mit Ups und Downs verbunden, also mit sehr vielen positiven Gefühlen, aber auch mit negativen Gefühlen. Es liegt ja wahrscheinlich auch so ein bisschen an diesem Druck und an diesem Perfektionismus, den man sich selbst manchmal aufbaut, aber der auch von außen kommt. Ne? Weil dieses egoistisch sein ist ja gar nicht so einfach, wenn jemand sagt, aber was ist heute mit meinem Abendessen zum Beispiel? Mhm.
Ne? Ja, also ich neige eigentlich nicht zum Perfektionismus, deswegen kann ich da wenig.
Schon mal gut.
Also das war eine gute Voraussetzung und ich war trotzdem so überfordert im ersten Jahr. Also bei mir muss nicht immer alles mega aufgeräumt sein. Bei mir, ich habe also dieses, was Leute von außen denken, war bei mir nicht so ausgeprägt. Jetzt muss man dazu sagen, in meiner Zeit gab es ja auch noch, also als ich kleine Kinder hatte, hatte ich noch kein Smartphone. Ich hatte noch nicht mal ein internetfähiges Handy. Also ich musste noch Bücher lesen. Ja. Ich konnte also nicht gucken, wie bei Instagram all die vermeintlich perfekten, ausgestatteten Mütter ihre Kinder großziehen und dass die schon nach zwei Wochen nach, nach zwei Wochen nach der Geburt schon wieder auf irgendwelche Veranstaltungen gehen, das wäre ja für mich vollkommen undenkbar gewesen. Ich hatte da also den Vergleich nicht. Will aber auch nicht sagen, dass Smartphones doof sind, weil ich finde, Smartphones sind auch eine Riesenchance für Mütter. Da haben wir einen ganz tollen Gastbeitrag von Nora Imlau, die sagt, bloß kein schlechtes Gewissen beim Smartphone, weil Mütter brauchen Austausch. Wenn ich eine Frage habe, muss ich nicht erstmal dicke Wälzer lesen, Medizinwälzer, sondern kann auch einfach mal kurz twittern, hier, habt ihr diesen Ausschlag schon mal gesehen, Foto, fünf melden sich und sagen, nee, keine Sorge, das hatte meins auch, das ist morgen wieder weg, das war nur ein kleiner Hitzefleck. Also es kann einem auch echt helfen, man muss es nur so nutzen. Katharina hat mir auch schon mal gesagt, ach, bei Instagram, und dann hatte die wieder das neue Kleid und die sah schon wieder so fröhlich aus, obwohl die doch gerade erst und so weiter. Ja. Wo ich sage, dann musst du andere Leute abonnieren. Also ehrlich, es gibt ja auch diesen Hashtag mehr Realität auf Instagram, das ist ja genau mein, also da bin ich ja Fan. Einfach, das zeigen wir auch beim Stadtland-Mama-Instagram-Account, wenn uns mal wieder das Essen verbrannt ist, weil wieder irgendwer Hilfe auf der Toilette braucht, dann posten wir das, ne? Um zu zeigen, Leute, das geht uns doch allen gleich so. Wir brauchen niemandem was beweisen. Wir haben auch hier bei den Fotos, wir haben eigene Fotos im Buch, mit genervtem Blick und runterfallendem Still-BH und schreiendem Kind, weil wir einfach denken, wem sollen wir denn was vormachen? Es ist doch gut zu wissen, ja, so sehen wir halt nun mal aus, wenn das Baby klein ist und schreit. Und schön ist ja dann unser Autorenfoto dahinter. Da sind wir geschminkt worden und dann sieht man, oh, die sehen ja wieder aus wie Menschen.
Und ich glaube, was den Perfektionismus angeht, man muss sich ein bisschen dran erinnern, wie es damals in der Schule war. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals in eine Klausur oder eine Arbeit gegangen bin, in der ich allen Stoff beherrscht habe. Ich habe immer schon auf Lücke gelernt. Und das war völlig in Ordnung für uns alle. Also du wusstest, du kannst nicht alles schaffen, du machst das so gut du kannst und es wird schon irgendwie reichen.
Und hat immer gereicht.
Und es hat immer gereicht. Ne? Ja, ja. Du hattest nicht immer eine Eins überall, muss aber auch nicht sein, sondern du hast dich durchgewurschtelt und du hast es so gut, wie du konntest, eben gemacht. Und ich glaube, wenn man sich das ab und zu in den Kopf ruft und sagt, damals hat funktioniert und diesmal wird es auch funktionieren.
Und du wirst nicht als Streber gemobbt. Genau. So.
Und dieses Durchwurschteln, ich glaube, das ist irgendwie, das ist sowieso das Credo für alles.
Durchwurschteln finde ich gut.
Ja. Guck einfach, dass du so den Tag irgendwie hinkriegst. Eine Freundin von mir, die hat 3 Kinder in 2 Jahren bekommen auch, und die hat gesagt, mein Ziel ist es, dass abends alle satt und lebend in den Betten liegen. Ich finde, das ist irgendwie herrlich entlastend.
Also durchwurschteln finde ich schon mal gut. Das klingt ja herrlich entspannend. Wenn ihr noch mehr Tipps und Tricks sucht oder Erfahrungsberichte von anderen Mamas, dann abonniert doch unseren Podcast auf Podigee, iTunes, Spotify oder Deezer. Der nächste Podcast kommt in 14 Tagen. Da geht es um das spannende Thema Adoption. Bis dahin, alles Gute und tschüss.